Betet für mich, dass ich das sage, was Gott mir aufgetragen hat, dass Gott verherrlicht wird, dass die Gemeinde erbaut wird und dass ich kein Blödsinn rede. Also betet für mich. Liebe und Vergebung. Liebe und Vergebung sind die wichtigsten Grundlagen des christlichen Glaubens. Bei keiner anderen Religion dieser Welt stehen Liebe und Vergebung so im Vordergrund wie im Christentum. Sozial vorbildliches Verhalten, Hilfsbereitschaft, Engagement in der sogenannten Nächstenliebe sind selbstverständlich hervorragende Eigenschaften eines Menschen. Hierfür ist aber nicht unbedingt eine Religion notwendig. Selbst Atheisten können sich zwischenmenschlich vorbildlich engagieren. Liebe und Vergebung sind wie zwei weithin sichtbare Doppelkirchtürme einer großen Kirche, während das Kirchenschiff, also die eigentliche Kirche, oftmals erst beim Näherkommen erkennbar ist. Das ist eigenartig. Die eigentliche Kirche, also das, worin der Gottesdienst stattfindet, ist nur vom Namen zu erkennen. Die Türme dagegen, die im Prinzip zu nicht viel Nutze sind, sind weithin sichtbar. Sind die Türme wirklich nicht so wichtig? Ich denke doch. Hier hängen ja schließlich die Glocken, deren Größe zum Beispiel im Kölner Dom wohl so 4 Meter Durchmesser hat. Wenn diese Glocke läutet, hört man das im Umkreis von 20 bis 30 Kilometern. Das heißt, jeder weiß, wenn die Glocken läutet, findet ein Gottesdienst statt. Das gilt für fast alle Kirchen. So haben die Türme einer Kirche doch ihren Sinn. Die Türme einer Kirche sind das äußere, weithin sichtbare Aushängeschild einer Kirchengemeinde. Leider haben viele Christen, nicht nur bei uns, nicht erkannt, dass Liebe und Vergebung die weithin sichtbaren Kirchtürme des praktizierten Christentums ist, obwohl uns Jesus Christus dies so vorgelebt hat, als er auf der Erde war. Wir haben in unserer christlichen Gesellschaft, und das beziehe ich so gut wie auf alle christlichen Gemeinden, 2 Denkrichtungen, die hervorstechen. Erstens, alle Bibelstellen sind mehr oder weniger wörtlich zu sehen, dabei wird oft kaum zwischen Altem und Neuem Testament unterschieden. Diese Sichtweise, die oftmals auch als gesetzlich bezeichnet wird, kann durchaus funktionieren, führt aber nicht selten in eine gewisse Heuchelei und Selbstherrlichkeit, denn jeder meint ja von sich, Regeln und Vorschriften doch weitgehend einzuhalten. Gegen diese Vorschriften verstoßen meistens andere. Dies wiederum führt zu einem traurigen Christentum, zu gegenseitigem Christisieren, zu Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten übelster Art bis hin zu Trennungen und Spaltungen. Wie gesagt, diese Denkrichtung bzw. dieses Erscheinungsbild kommt in fast allen christlichen Benennungen und Gemeinschaften vor. Zweitens, Bibelstellen sind nicht wörtlich zu nehmen, sondern bedürfen grundsätzlich der Auslegung und der Erklärung. Zum einen wird der Grundtext in seiner ursprünglichen Sprache oft griechisch herangezogen, zum anderen wird bei dieser Denkweise das sogenannte geschichtlich-kulturelle Umfeld zu Zeiten der Bibelniederschrift in die Auslegung mit einbezogen. Beides ist sicher gut zur Vertiefung des Verständnisses einer Bibelstelle oder eines Bibelabschnitts. Keinesfalls darf jedoch diese Auslegungsmethode die Sinndeutung einer Bibelstelle plötzlich ins Gegenteil umkehren. Denn was für einen Vers gilt, müsste dann ja ebenso für den Rest der Bibel gelten. Das wäre fatal. Unser ganzer bibelgestützter Glaube stünde auf wackligen Beinen. Danke. Beide Denkrichtungen sind irgendwie unbefriedigend. Während die eine engstirnig und kleinkariert daherkommt, führt die andere Denkweise schnell zu christlichem Liberalismus und möglicherweise zum Verlust christlicher Werte. Wie kann dieses Problem nun gelöst werden? Von beiden etwas? Wie viel von jedem? Hier bietet sich menschlich gesehen kaum eine gangbare Lösung an. Ein gangbarer Weg wäre allerdings, den Geist Gottes, den Geist Jesu, also den Heiligen Geist wirken zu lassen, entscheiden zu lassen. Das sagt sich natürlich leicht. Den Heiligen Geist wirken lassen wollen wir ja alle. Nur wie soll das gehen? Ich sage ganz einfach, wir müssen die Bibel lesen. Der Heilige Geist spricht zu uns durch das geschriebene Wort. Wir müssen versuchen, die Stellen zu verstehen und uns die Bibelstellen inhaltlich bzw. sinngemäß merken und anwenden. Zum Auffinden von Stellen gibt es heute entsprechende Hilfsmittel. Man muss sich also nicht unbedingt merken, wo die Stellen jetzt genau stehen. Zu mir hat mal einer gesagt, er habe die Bibel 5-mal durchgelesen. Bei allem Respekt vor dieser Leistung bringt dies allerdings kaum etwas, wenn ich die Inhalte nicht verstehe oder unverinnerliche und, was ganz wichtig ist, in meinem Leben versuche anzuwenden. Kein Mensch, kein noch so perfekter Christ kann dies in vollem Umfang. Es ist erstaunlich, dass große Bibelkenntnis nicht automatisch zu großer Geschwisterliebe führt. Wäre ja eigentlich logisch. Aber ich kann die Botschaft Gottes, die Botschaft Jesu, das Evangelium verstehen. Das kann jeder Mensch. Jeder Mensch kann das. Was ist die Botschaft Gottes? Die Botschaft Gottes beginnt nicht im Garten Eden. Sie beginnt nicht bei Mose oder sonst irgendeinem der Urväter. Die Botschaft Gottes an die Menschen beginnt mit einer Liebeserklärung. So sehr hat Gott die Menschen geliebt, lesen wir in Johannes 3, Vers 16, dass er seinen einzigen Sohn gab. Diese Liebe kann jeder Mensch haben, der sie haben will. Ich muss mich auch nicht anstrengen, wenn ich sie bekommen möchte. Außerdem ist sie völlig kostenlos, denken wir. Das stimmt nicht ganz, denn sie kostet unser Leben. Unsere Lebenszeit, unser Leben geben wir für Gott hin, oder? Wir kämen diesem Ziel deutlich näher, wenn wir die Liebe Jesu in unserem Leben praktizieren würden, verwirklichen würden, ja unseren Mitmenschen zeigen würden. Das ist deutlich mehr als ein anständiges, bürgerlich gutes Benehmen. Unsere Mitmenschen und natürlich auch unsere Geschwister merken schnell, ob die Liebe Jesu in uns steckt und ob wir sie zeigen. Wie kann ich mir nun diese große Liebe Gottes zu eigen machen? Liebe ist unter anderem die Fähigkeit, seine Mitmenschen und vor allem seine Geschwister zu tolerieren, ihnen die Freiheit zu lassen, sich zu entfalten und eine eigene Meinung zu haben. Liebe ist ein starkes inneres Gefühl der Zuneigung. Lieben heißt geben, ohne etwas zurückzuerwarten. Du kannst nur so viel Liebe verschenken, wie du für dich selbst übrig hast. Liebe ist eine der wirksamsten Heilkräfte. Sie ist in ihrer Heilkraft jeder Medizin überlegen. Die Liebe, eines der schönsten Gefühle des Menschen, sie wird deine Gesundheit verbessern und dir deinen Seelenfrieden zurückbringen. Die Liebe ist ein Trunk, der jedem, der davon kostet, umwandelt. Egal, ob du jung oder alt, arm oder reich, hübsch oder weniger hübsch bist. Die größte Macht auf Erden ist die Liebe. Sie wirkt gegen Hass. Solltest du tatsächlich jemanden unsympathisch finden, lass dich nicht davon aufzehren, sondern fang an, die betreffende Person, Bruder, Schwester, zu lieben und für sie zu beten. Statt eines Gegners hast du einen Freund. Statt eines schlechten Gefühls Wohlbefinden. Seine Freunde zu lieben ist etwas sehr Schönes, aber nichts Besonderes. Echte Liebe fängt erst mit der Bereitschaft an, seine Gegner, seine Feinde zu lieben. Unterdrücke von Asympathie oder Hass geprägte Gedanken oder Handlungen und bringe ihnen Freundlichkeit oder sogar Liebe entgegen. Das befreit dich. Die meisten Menschen vergessen kaum eine Beleidigung, aber wesentlich länger erinnert man sich an Freundlichkeiten. Dies ist altbekannt. Gleiches zieht Gleiches an. Sendest du Liebe und Freundlichkeit aus, werden Liebe und Freundlichkeit zu dir zurückkommen. Wenn du dich selbst magst, kannst du auch andere lieben. Diese Grundsätze sind nicht neu, sie stammen aus der Bibel. Lesen wir mal in 1. Korinther 13, wir kennen das. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Vers 13 noch, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von allen diesen ist die Liebe. Diesen Abschnitt kennt fast jeder. In meiner fast 65-jährigen Versammlungszugehörigkeit habe ich leider nur sehr selten einen Vortrag über diesen Abschnitt gehört. Das finde ich eigenartig, das finde ich im Grunde genommen ein bisschen traurig. Offensichtlich sehen viele die Geschwisterliebe als nette Nebensache, ein fataler und folgenschwerer Glaubensirrtum. Die Liebe ist eine der fundamentalsten Grundlagen des christlichen Glaubens. Ich möchte mich so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, wer sagt, dass er bekehrt ist, aber keine Liebe praktiziert, kommt bestenfalls wie abgebrannt in den Himmel. Bedauerlicherweise ist es nicht einfach, die Inhalte des verlesenen Abschnitts in die Praxis umzusetzen. Man muss sich das mal vorstellen. Wenn ich in den Sprachen der Menschen oder der Engel rede, mal angenommen, das könnte einer. Englisch können fast alle, eine zweite Fremdsprache können viele. Besonders Begabte können wohl 6 bis 7 Fremdsprachen, das ist anerkennenswert. Die Sprache der Engel kann keiner. Mal angenommen, ich könnte 6 bis 7 Sprachen sprechen und die Sprache der Engel sprechen, das wäre schon gewaltig. Da wäre ich schon ein ganz besonderer Mensch. Aber wenn ich keine Liebe habe, bin ich eine Nullnummer. Ich bin nichts wert. Ein ganz kleines Kind, was noch nicht sprechen kann, kann schon jemanden lieben. Jemanden zu lieben kann also nicht schwierig sein. Wenn ich ein guter Christ bin, wenn ich die Geschwister trösten und erbauen kann, wenn ich die Bibel auswendig kann und alles super auslegen kann, und wenn ich ein beispielloser Glaubensheld bin, ja, das wäre erstrebenswert. Das sind doch gute Ziele. In der Gemeinde würde ich hohes Ansehen genießen, aber wenn ich meine Geschwister nicht liebe, bin ich eine Nullnummer. Dann ist alles nichts wert. Mal angenommen, ich sei der Weltmeister im Spenden. Ich spende mein ganzes Vermögen, bis alles weg ist und ich dann schließlich Hartz IV empfangen muss. Und wenn ich dann noch meine ganze Zeit in den Dienst des Herrn stelle, wer macht das schon? Ich kenne keinen, der dies auch nur andeutungsweise fertiggebracht hätte. Wenn ich es aber nicht fertig bringe, meinen Nächsten zu lieben, bin ich eine Nullnummer. In Vers 4 kommen Dinge, die mir besonders leicht fallen. Ich bin immer geduldig, auch wenn ich auf meine Geschwister mal warten muss. Ich bin immer großzügig, insbesondere wenn ich von meinem was abgeben muss. Ich beneide keinen, auch wenn sich mein Bruder gerade einen schönen Cabrio gekauft hat. In meinem Fall ein schönes Motorrad. Ich bin auch niemals großspurig oder gar ein Angeber. Ich bin schon gut, aber ich bin eine echte Nullnummer, wenn ich meine Geschwister nicht richtig liebe. In Vers 5 wird es noch einfacher. Unanständig bin ich nie. Ich weiß gar nicht, was das ist. Unanständig sind immer nur andere. Ich bin auch kein Egoist, weil ich mich immer erst für andere einsetze. Wenn ich dann noch Zeit habe, regle ich meine eigenen paar Sachen. Ja, ich bin so gut, ich bin sogar nicht verärgert, wenn ich mal den untersten Weg gehen muss. Und schon gar nicht vermute ich eine böse Absicht, wenn mein Bruder oder meine Schwester etwas sagt, was ich für falsch halte. So gut bin ich, aber eine Nullnummer, ein geistliches Vakuum, ich bin ein Nichts. Das könnte man kaum glauben, wenn es nicht in der Bibel stünde. Wenn ich meine Geschwister liebe, ist es mir nicht egal, wenn einer Pech im Leben hat, wenn einer Ungerechtigkeit erdulden muss, vielmehr freuen wir uns, wenn das Evangelium fortschreitet, wenn die Menschen in der christlichen Lehre eingeführt werden, wenn Wachstum in der Wahrheit da ist. Mit Vers 7 können wir uns schon eher anfreunden. Allerdings haben alle 4 Satzteile eines gemeinsam, das Wörtchen alles. Das sagt nämlich zu 100%. Die Liebe zu meinen Geschwistern erträgt alles zu 100%. Zu 100% aller Beleidigungen oder Kränkungen. Ohne Schmerzgrenze, ohne jetzt ist aber Schluss. Die Liebe zu meinen Geschwistern ist gutgläubig, ja naiv. Wenn mir einer was erzählt, wenn mich einer belehrt, da zweifle ich gar nicht dran, oder doch? Die Liebe zu meinen Geschwistern ist von Hoffnung geprägt. Diejenigen unter uns, die möglicherweise ungläubige Familienangehörige haben, sind doch voller Hoffnung. Man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn ich meine Mitmenschen liebe, höre ich nie auf zu hoffen, dass sie vielleicht eines Tages doch zum Glauben kommen. Wenn ich meine Geschwister liebe, erdulde ich jede Eigenart und wenn sie noch so lästig ist, zu 100%. Wie der Opa, der stundenlang mit seinen Enkeln Mensch ärgerlich nicht spielt, weil er sie liebt. Wie der Opa, der sich auf seiner Glatze Ostereier malen lässt, weil er seine Enkel liebt und alles erdulden würde. Gottes Liebe zu uns wird niemals vergehen. Unsere menschliche Liebe schwächt sich im Laufe der Zeit vielleicht ab. Man sagt, alte Liebe rostet nicht, heißt, echte Liebe bleibt im Grunde immer irgendwie erhalten. Die Liebe Gottes ist immer gleich, auf höchstem Niveau. Die Liebe zu unseren Geschwistern dagegen bedarf der ständigen Erneuerung. Man sollte nicht meinen, dass Dinge wie Erkenntnis, Weissagung oder besondere Geistesgaben eines Tages verschwinden oder im Vergleich zu Liebe Gottes wertlos werden. Der christliche Glaube ist eine große Gnadengabe, die Fähigkeit, zeitlich unbegrenzt zu hoffen, ebenso. Noch größer ist Gottes Liebe und die Tatsache, dass wir diese Liebe zeigen und weitergeben dürfen. Es könnte jemand fragen und sagen, okay, das hört sich ja alles sehr gut an, das mit der Liebe möchte ich ja auch gerne irgendwie hinkriegen, nur bei mir klappt das nicht. Es gibt Menschen, möglicherweise sogar Geschwister, die sind so borniert, die kann ich einfach nicht lieben. Ich soll sie aber lieben, ich möchte sie sogar lieben, wie komme ich nur aus diesem Dilemma heraus? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Bibelspruch, den jeder kennt, hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern macht deutlich, dass es wichtig ist, sich selbst zu achten und anzuerkennen, wie es bei anderen tun würde oder sollte. Gott hat dich nicht als wertloses Extra etwas erschaffen, sondern als ein Individuum, für das er seinen Sohn in den Tod geschickt hat. Soziologische Forschungen an der Harvard-Universität über die Macht der Liebe haben erstaunliche Ergebnisse gezeigt. Liebe kann bewusst erlernt und erzeugt werden, wie Schwimmen, Schlittschuh laufen oder Musizieren. Wie geht das nun, Liebe erlernen? Man spricht von zwei Liebesebenen. Erstens, die persönliche Liebesebene, Liebe als Gefühl der Verehrung, Wertschätzung, Freundlichkeit, Zärtlichkeit, sowie zweitens die unpersönliche Liebesebene, Liebe als Fähigkeit, mit anderen Menschen zurechtzukommen, andere Menschen zu achten, zu respektieren, ohne persönliche Bindung. Wenn du in der Partnerschaft Schwierigkeiten hast oder Probleme, Kontakte zu finden oder dir womöglich einbildest, keinen Partner zu bekommen, oder solltest du unzufrieden mit deinem eigenen Leben sein oder im Beruf Erfolglosigkeit oder Unlust oder gar mangelndes Durchsetzungsvermögen empfinden, zeigt dies deutlich, wie wenig dein Selbstwertgefühl ausgeprägt ist. Wenn der Mensch weder sich selbst noch andere Menschen liebt, respektiert oder achtet, sind oft Minderwertigkeitsgefühle, Ärger über sich selbst, zerstörerische Selbstkritik und Rechthaberei die Folge. Ein Menschen, der sich selbst lieben kann, erkennt man an seinem Verständnis und seiner Toleranz gegen andere. Du erkennst ihn an seinem Optimismus, an seinem Lachen, an seiner Fröhlichkeit. Er ist zufrieden, freut sich über Kleinigkeiten. Die Fähigkeit zu lieben ist enorm wichtig, wie folgendes Beispiel zeigt. Der wirtschaftliche Erfolg eines Menschen ist nur zu 15% von seinen fachlichen Kenntnissen abhängig. Die Fähigkeit, mit anderen Menschen auszukommen, fällt dagegen zu 85% ins Gewicht. Der häufigste Entlassungsgrund von Mitarbeitern ist nicht etwa Unfähigkeit, Unehrlichkeit oder Unpünktlichkeit. Nein, ca. 65% aller entlassenen Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz, weil sie nicht mit anderen Menschen auskommen können. 10% wegen mangelnder Fachkenntnisse, 25% wegen schlechter wirtschaftlicher Situation im Unternehmen. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Nachgeprüft habe ich das natürlich nicht, wäre aber durchaus denkbar. Jetzt kommt ein Merksatz, den wir uns alle hinter die Ohren schreiben sollten, wenn er da nicht schon steht. Lieben bedeutet Gefühle verschenken, ohne dafür einen Gegenwert zu erhalten. Lieben bedeutet Gefühle verschenken, ohne dafür einen Gegenwert zu erwarten. Trotzdem wirst du dafür Wertschätzung, Sympathie, Vertrauen, Freundschaft und Lächeln zurückbekommen. Damit hören die Vorteile der Liebe noch lange nicht auf. Die Liebe ist die Grundlage der Vergebung. Die Vergebung ist die zweite Basis unseres christlichen Glaubens. Könnt ihr euch vorstellen, jemandem zu vergeben, den ihr nicht liebt oder sogar hasst? Ich kann mir das nicht vorstellen. Genauso wie ich gerne hätte, dass mir jemand vergibt, soll ich auch anderen vergeben. Wenn mir aber jemand vergeben soll, setzt das voraus, dass diese Person mich einigermaßen sympathisch findet oder möglicherweise sogar liebt. Dann stünde auch einer Vergebung nichts mehr im Wege. Vergebung ist kein Selbstläufer. Vergebung geht nicht automatisch. Petrus fragte den Herrn, wie oft soll ich meinen Bruder vergeben? Bis 7-mal? Was sagt darauf der Herr? Nicht 7-mal, sondern 490-mal. Das heißt, also unbegrenzt, immer vergeben, ohne Ende. Gibt es sowas überhaupt? Ja, das gibt es. Jesus Christus hat mir meine Sünden ohne Einschränkung vergeben. Die Sünden, die ich früher getan habe, die Sünden, die ich zurzeit tue, die Sünden, die ich in Zukunft tun werde, sind alle restlos vergeben. Und Gott wird ihrer nie mehr gedenken. Die Vergebung, also die Sündenvergebung, ist der Grund, warum Jesus Christus den Himmel verlassen hat und für uns am Kreuz gestorben ist, aufgrund seiner Liebe zu uns. Wir Menschen sind da anders geartet. Wenn wir überhaupt jemanden vergeben, dann fühlen wir uns großzügig. Dabei ist es unsere Pflicht, unseren Mitgeschwistern zu vergeben. Es ist wohl schon so um die 25 Jahre her, da wurde ich mal von einem Bruder am Telefon sehr schwer beleidigt. Aus meiner Sicht natürlich unbegründet. Ich wurde mit Kaskaden von schlimmsten Ausdrücken überschüttet. Zu allem Überfluss wechselte er sich mit seiner Frau auch noch ab. Ich kam gar nicht dazu, mich irgendwie zu rechtfertigen. Nach ein paar Minuten habe ich den Hörer aufgelegt. Ich war so schockiert, ja sogar sprachlos. Und wer mich kennt, der weiß, dass es bei mir nicht so oft vorkommt. Ich war so sprachlos, dass Renate fragte, was ist los mit dir? Ich wurde natürlich wütend auf diese Person und fühlte mich in höchstem Maße ungerecht behandelt. Ich habe sehr lange gebraucht, um diesen Schock zu überwinden. Ich habe lange gebraucht, bis mir klar wurde, ich muss dieser Person vergeben. Auch war klar, dass derjenige mich wohl niemals um Vergebung bitten würde. Was war hier zu tun? Es wäre mir höchst zuwider gewesen, die Person wegen des Vorfalls anzusprechen. So ist bei mir über Jahre hinweg der Entschluss gereift, einfach zu vergeben, einfach zu sagen, ich vergebe ihm und seiner Frau. Beim Vergeben geht es meist nicht immer um schwerwiegende Sachen. Meist sind es Kleinigkeiten, durch die sich Menschen gekränkt fühlen. Vielleicht ist es eine unbedachte Äußerung, die meinen Bruder tief kränkt. Vielleicht habe ich eine Schwester übersehen oder nicht beachtet. Jemanden, den ich liebe, beachte ich. Vielleicht habe ich über eine negative Eigenschaft eines Bruders, einer Schwester etwas zu ausführlich erzählt, getratscht. Die Liste der kleinen Nadelstiche könnte man beliebig verlängern. Es könnte sogar sein, dass du in einer Schwester, einem Bruder, sogar eine Art Feindbild siehst, die Galionsfigur einer Gegenmeinung. Dann wird es ernst. Du bist nämlich eine geistliche Nullnummer. Das haben wir eben in 1. Korinther 13 gelesen. Keiner von uns möchte das. Ich muss an mir arbeiten. Ich muss die Bibelinhalte besser auf mich selbst anwenden. Es gibt zahllose Stellen im Neuen Testament, die von Geschwisterliebe handeln. Die könnte ich mal heraussuchen und gut sichtbar neben der Küchentüre aufhängen. Jesus Christus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Wir haben eigentlich nur zwei Gebote im Neuen Testament, die grundlegend sind. Erstens das eben erwähnte Gebot der Liebe. Zweitens das Gebot aus Matthäus 28, geht hin in alle Welt und verkündige das Evangelium. Und so weiter. Jetzt seid mir bitte nicht böse. Ich möchte uns allen einmal eine Hausaufgabe aufgeben. Mir allen voran. Wir suchen uns den Bruder, die Schwester in unserer Gemeinde, die mir am wenigsten sympathisch ist, falls es das überhaupt gibt. Und beten eine Woche lang, jeden Tag, 10 bis 15 Sekunden für diese Person. Ich garantiere, am nächsten Sonntag begegnen wir dieser Person mit ganz anderen Gefühlen, nämlich mit ehrlichem, freundlichem Entgegenkommen. Das macht sogar Spaß, jemanden, den ich weniger gut leiden kann, plötzlich zum Freund zu haben. Man stellt fest, der die ist ja gar nicht so. Der die ist doch ganz in Ordnung. Wenn wir das ein paar Wochen durchziehen, würden sich die Probleme in unseren Gemeinden in Luft auflösen. Man braucht wohl nicht besonders sensibel zu sein, um schnell zu merken, ob sich die Familienmitglieder lieben, eine sogenannte intakte Familie. Ich liege wohl nicht falsch, wenn ich sage, das wollen wir alle.